Hallo, herzlich willkommen zur RIG-Vorlesung. Unser heutiger Gast ist Christina Dietz. Sie forscht und lehrt hier an der FU, am Lateinamerika-Institut, befasst sich dort mit Konflikten um Land und Bergbau und Ressourcen und leitet die Forschungsgruppe Globaler Wandel, lokale Konflikte, die Landkonflikte in Lateinamerika und Subsahara-Afrika im Kontext globaler Transformationsprozesse untersucht. Und ihr Vortrag heute trägt den Titel Transformation global denken und wird den Blick, der in dieser Reihe stark auf die Produktions- und Lebensweisen im globalen Norden bisher gerichtet war, weiten und fragen, was es für eine sozial-ökologische Transformation bedeutet, inter- und transnationale Zusammenhänge in den Blick zu nehmen. Und dafür gebe ich Ihnen das Wort ab mit Christina Dietz.
Dankeschön, Tobias. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass ich einen Beitrag zu dieser wunderbaren und super Ringvorlesung Raus aus der Krise, Wege in eine sozial-ökologische Gesellschaft leisten darf. Ich gebe zu, ihr habt mir keine ganz einfache Frage gegeben, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, nämlich die Frage nach den inter- und transnationalen Zusammenhängen und Herausforderungen bei der Suche nach Pfaden der Transformation der sozialen und ökologisch gerechten Umbaus von Gesellschaften im Norden, im globalen Norden und im globalen Süden. Im Grunde ist das eine Frage, auf die eigentlich, glaube ich, bislang niemand eine richtige Antwort hat, aber vielleicht kommen wir dem Ganzen heute Abend vielleicht einen Zentimeter näher oder zumindest kriegen wir ein paar Gedanken in den Raum, mit denen wir uns dann weiter damit beschäftigen können. Ich möchte mir folgendes Programm überlegen. Ich habe gesehen, dass dieser Vortrag heute Abend im Ablauf der Ringvorlesung im Grunde im Mittelteil angesiedelt ist, nämlich in dem Teil, wo es darum geht, Pfade einer sozial-ökologischen Transformation nachzuvollziehen oder zu skizzieren. Das heißt, es geht nicht mehr darum, welche Krisendiagnose liegt vor und welche Wende- oder Wandelprozesse beobachten wir bereits, sondern wo sind erste Schritte hin zur Transformation zu sehen, beziehungsweise von wo aus können wir diese Schritte nachvollziehen. Das heißt, ich bin sozusagen im Mittelteil, wenn man sich den Sandwich vorstellt, oben die Krisendiagnose, unten die Wandelprozesse. Ich bin sozusagen, weiß ich nicht, irgendwie die Marmelade im Donut oder so. Ja. Ich glaube aber, damit wir sozusagen diese Marmelade so ein bisschen besser begreifen können und fassen können, macht es total viel Sinn, nochmal zurückzugehen. Und zwar an den Anfang der Ringvorlesung, an den ersten Vortrag von Markus Wissen. Wer von Ihnen und euch war eigentlich an dem Tag hier und hat den Vortrag gehört? Damit ich ungefähr einen Eindruck kriege, okay, wie viel soll ich wiederholen, das will ich nämlich nicht. Okay, es gibt also außer mir noch andere im Raum, die nicht da waren. Das ist schon mal super. Das heißt sozusagen, ich wiederhole nicht für alle und ich werde es auch kurz halten. Das heißt, ich möchte mich im ersten Teil beschäftigen mit der Frage, aus welcher Perspektive diskutieren wir eigentlich die Frage, wie können wir Transformation global, also transnational denken. Aus welcher Perspektive, damit meine ich, aus welcher Krisenperspektive, welche Krisendiagnose legen wir eigentlich zugrunde, wenn wir diese Frage angehen. Im zweiten Teil möchte ich dann einige transnationale Zusammenhänge, die Transformationsprozesse berücksichtigen sollten oder Transformationsdiskussionen berücksichtigen sollten, vorstellen und zeigen, wie wir sie am besten analytisch fassen können. Nämlich, und das ist ein Vorschlag der Erweiterung der theoretischen Diskussion, die Markus Wissen auch schon aufgeklappt hat und andere auch weiterentwickelt haben, nämlich sozusagen anknüpfend an die politische Ökologie und eine Perspektive der politischen Ökologie, auch raumtheoretische Fragen oder Ansatzpunkte mit in die Debatte bringen, um deutlich zu machen, dass sie uns helfen können, transnationale Zusammenhänge überhaupt erstmal in den Griff zu bekommen. Im dritten Teil fasse ich dann zusammen und stelle mich dann den Herausforderungen, die sich ergeben aus der Analyse transnationaler Zusammenhänge für die Gestaltung oder den Umbau, einen sozial- und ökologisch gerechten Umbau von Gesellschaften. Und im Fazit möchte ich dann das Ganze ganz kurz zusammenfassen. Okay, zurück zum Anfang. Welche Krisendiagnosen liegen vor? Welche Vorstellung der Krise über globale oder welche globale Vorstellung der Krise kennen wir? Es gibt zwei zentrale Debattenkontexte, in denen im Moment globale Krisendiagnosen sehr stark diskutiert werden. Das erste ist die Debatte um die sogenannten planetarischen Grenzen und damit verbundene Krisenphänomene. Der Spiegel hat am 15. Januar, also ungefähr vor 2 Jahren, 2015, getitelt: Die Menschheit treibt die Natur über ihre Belastungsgrenzen. Damit gemeint ist oder dabei wird Bezug genommen auf eine Arbeit von einer Reihe von Naturwissenschaftlerinnen, insbesondere aus Schweden, rund um Johan Rockström, die 2009 kurz vor dem Klimagipfel in Kopenhagen ein Modell vorgestellt haben in einer Zeitschrift, die heißt Nature, und die in einem Artikel mit dem Titel A Safe Operating Space for Humanity, also ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit. Um diesen sicheren Handlungsraum sozusagen beschreiben zu können, unterteilen die Wissenschaftlerinnen das Erdsystem in 9 Bereiche. Mittlerweile sind die erweitert worden um andere Bereiche, und sie stellen fest, dass in 3 dieser Bereiche die sogenannten Belastungsgrenzen bereits überschritten sind. Das heißt, wir haben es hier nicht mehr mit einem sicheren Handlungsraum für die Menschheit zu tun, sondern mit einem eher unsicheren Handlungsraum. Und die Frage ist, was passiert jetzt? 3 dieser Bereiche, das ist Klimawandel, biologische Vielfalt und der Stickstoffeintrag in die Böden. Das sind die 3 roten Bereiche, die da gekennzeichnet sind. Und die Krisendiagnose der Autorin dieses Artikels oder dieses Modells lautet, dass das menschliche Handeln die ökosystemischen Prozesse innerhalb dieser Bereiche stark gefährden, sozusagen die Reproduktionsbedingungen von natürlichen Prozessen so stark gefährden, dass wir möglicherweise an sogenannte Kipppunkte gelangen, also an Momente gelangen, wo ökosystemische Prozesse sehr stark sich verändern, so stark sich verändern, dass sie auch die anderen Bereiche beeinflussen, und dass wir unter Umständen sozusagen unberechenbare Folgen zu beobachten werden in der Zukunft. Das heißt, das ist sozusagen hier einerseits menschliches Handeln gefährdet die Reproduktionsbedingungen von Natur, und darüber hinaus führt es sozusagen zu möglichen sich potenzierenden Effekten, die wir noch gar nicht vorhersehen können. Das heißt, zentrale Krise hier ist sozusagen Unberechenbarkeit und sozusagen katastrophale Entwicklungen, die auf uns zukommen könnten, wenn sozusagen nicht politisch gehandelt wird. Ein 2. Bereich, in dem sozusagen globale Krisendiagnosen diskutiert wird, ist oder gedacht wird, ist die ganze Debatte um das sogenannte Anthropozän. Hier nochmal ein Zitat aus der Zeit vom 5. April 2014. Das Anthropozän hat begonnen, das Zeitalter der Menschen. Hintergrund dieser Diagnose oder Debatten um das Anthropozän ist, das wissen Sie, nichts Neues, ist sozusagen die Ausgangsbeobachtung einiger Geowissenschaftlerinnen, die davon ausgehen, dass mit dem hohen, extrem rasanten Überpotenzial oder extrem rasanten Anstieg des Ressourcenverbrauchs seit den 1950er Jahren sich wir mittlerweile globale Umweltsysteme eigentlich nicht mehr trennen können von menschlichen Einflüssen. Das heißt, wir haben sozusagen, und das ist auch die Abbildung, die das hier zum Ausdruck bringt von der Kulturstiftung des Bundes, wir haben sozusagen einen Fingerabdruck der Menschheit auf den globalen Umweltsystemen und können sozusagen eigentlich nur noch konstatieren, dass die Menschheit, die Welt als solche, die Erde als solches eine neue erdgeschichtliche Epoche eintritt. Wir treten also raus aus dem sogenannten Holozän, was sozusagen Sicherheitsstabilität im besonderen Bereich Bezug auf Klima dargestellt hat, und treten ein in eine neue erdgeschichtliche Epoche, die gekennzeichnet ist durch insbesondere menschliches Handeln und verbunden ist, ähnlich wie im ersten Fall, mit Unsicherheiten und Instabilitäten. Das Gemeinsame dieser globalen Krisendiagnosen ist erstens, dass alle beide und auch weitere, ich habe jetzt nur die rausgegriffen, die Dringlichkeit für politisches Handeln betonen. Es ist nicht zufällig, dass Rockström und andere ihr Safe and Operating Space kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen vorgestellt haben. Sie wollen damit sozusagen auf politische Entscheidungsträgerinnen Einfluss nehmen und deutlich machen, es ist eigentlich nicht mehr 5:12, sondern es ist vielleicht schon 10:12. Ja, wir haben sozusagen in bestimmten Bereichen die sogenannten Belastungsgrenzen überschritten. Es ist eigentlich nicht mehr die Frage, wollen wir handeln, sondern die Frage ist nur, wie handeln wir jetzt, weil gehandelt werden muss, zwar am besten gestern. Das Zweite ist, dass beide Krisendebatten ein Krisenverständnis haben, das sich anlehnt an so ein globales Verständnis von Krise und ein systemisches. Das heißt sozusagen, das Erdsystem als Ganzes ist sozusagen in einer sehr kritischen Phase und wir betrachten die sich wandelnden Prozesse, in dem Fall aus einer sogenannten, Wolfgang Sachs hat das 1999 schon so genannt, Astronautenperspektive. Wir gucken also auf den Globus als Ganzen und stellen fest, dass hier unterschiedliche Systeme in sozusagen Turbulenzen geraten und ineinander wirken und damit sozusagen sich wechselseitig verstärken. Die Menschheit wird hier zum Krisenfaktor und in dem Tenor der Anthropozänsdebatte zu einer geophysikalischen Kraft. Das heißt, denn die Menschheit als solches ist offensichtlich das Problem. Was dabei auffällt und was dann aus einer politisch-ökologischen Perspektive ja auch kritisiert wird, ist, dass die Menschheit wie so eine Art, ja weiß ich auch nicht, wie so eine schwarze Kugel erscheint und gesellschaftliche Verhältnisse, also die Gesellschaft als solche, also soziale Prozesse, eigentlich überhaupt nicht mehr betrachtet werden können. Wenn ich sozusagen aus der Ferne auf ein großes Ganzes schaue, dann tauchen sozusagen die gesellschaftlichen Verbindungen und Beziehungen, die sozusagen dieses große Ganze erst gestalten, die sozusagen immanent eingeschrieben sind in Krisen, gesellschaftliche Machtverhältnisse, gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse wie Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, Sibylle Bauriegel hat das letzte Woche deutlich gemacht, die tauchen nicht mehr auf, die können wir nicht mehr sehen, die werden unsichtbar. Auch die historischen materialistischen Dynamiken, die zum Beispiel sozusagen erst den Klimawandel hervorgebracht haben, auch die werden nicht mehr sichtbar. Das heißt, um die geht es nicht mehr, es geht immer um die Menschheit als Ganze und die Erde als Ganze. Damit einhergeht eine Art, würde ich sagen, Nivellierung von multiplen Ungleichheiten, die sich zeigen in sozial-ökologischen Krisenphänomenen, die sozusagen auch eingeschrieben sind in diese Krisen. Das heißt, wir haben Ungleichheiten in Bezug auf Verantwortung, in Bezug auf Krisenphänomene, in Bezug auf Betroffenheiten, in Bezug auf politische Gestaltungsmöglichkeiten. All diese Ungleichheiten treten eigentlich zurück hinter diesem großen Problem, sozusagen globaler Krise. Und last not least, was daraus folgt, aus einer solchen Krisenbeschreibung oder Vorstellung, ist, dass globale Krisen brauchen natürlich auch globale Antworten. Und am besten solche, die sozusagen relativ gut weltweit angewandt werden können und schnell Antworten liefern. Eine zentrale Antwort, die in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren gegeben worden ist und zunehmend an, ja, weiß ich auch nicht, ob es im Moment so an Fahrt gewinnt, aber zumindest irgendwie einige Jahre lang sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat in den Debatten, ist die gesamte Diskussion um grüne Ökonomie. Ich glaube, darauf ist Birgit Mahnkopf deutlich eingegangen hier. Und innerhalb der grünen Ökonomie, was sind sozusagen die Antworten? Wir brauchen neue Technologie, brauchen Effizienzrevolution, eine stärkere Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wachstum. Gesellschaftliche Fragen werden eigentlich nicht gestellt, sondern es braucht sozusagen besseres Management, wir brauchen sozusagen bessere Technologie und dann gelingt es schon, diese globale Krise hoffentlich in den Griff zu bekommen. Kritisch dazu die Antworten aus der politischen Ökologie. Politische Ökologie begreift Natur und damit auch die ökologischen Krisen als sozial produziert. Also es geht hier nicht, Menschheit als Begriff taucht gar nicht mehr auf, sondern es geht auch nicht um Menschheit als solches, sondern es geht um soziale Verhältnisse. Und die rücken in den Mittelpunkt der Analyse. Und die sind dann auch entscheidend bei der Frage, wie kommt es eigentlich zu krisenhaften Momenten und welche Bedeutung, was ist eigentlich in die Krise geraten? Also das heißt, die Frage ist eine ganz andere. Und die Krisendiagnose, die sich aus einer politisch-ökologischen Perspektive formuliert wird, lautet, dass nicht das Erdsystem oder das Verhältnis zwischen der Menschheit als Ganzen und den unterschiedlichen Bereichen des Erdsystems krisenhaft sind, sondern dass spezifische gesellschaftliche Verhältnisse krisenhaft geworden sind, unter denen Menschen auf Natur einwirken, sie aneignen und nutzen. Das heißt, das, was krisenhaft ist, ist nicht das Klima oder der Stickstoffeintrag oder das Handeln von Menschen so allgemein, sondern die spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen wir mit Gesellschaft sozusagen Natur aneignet und produziert, nutzt, vernutzt etc. Und dabei guckt man sozusagen insbesondere auf soziale Verhältnisse, auf gesellschaftliche Verhältnisse, wie sozusagen Machtverhältnisse oder andere, wie ich sie schon genannt habe, dann treten auch wieder die Ungleichheiten im globalen Kontext zutage. Dann wird wieder deutlich, okay, aus einer solchen Perspektive zeigen sich Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, zwischen Geschlechtern, zwischen Stadt-Land, zwischen unterschiedlichen sozusagen gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, hier kommt überhaupt das Verständnis von transnationalen Zusammenhängen auf einer ganz anderen Ebene erst wieder zum Vorschein. Deutlich geworden ist es an dem Begriff der imperialen Lebensweise, der geprägt worden ist von Markus Wissen auch und Ulrich Brandt, bestimmt hier schon gefallen, wo davon ausgegangen wird, dass es bestimmte Bereiche von Gesellschaften, insbesondere im globalen Norden, aber auch zunehmend im globalen Süden, sich hier eine ganz bestimmte Lebensweise, also eine Art des Konsumierens und des Produzierens durchgesetzt hat, die massiv darauf sozusagen aufbaut, bestimmte negative Effekte dieser Lebensweise zu externalisieren und sozusagen die Rohstoffe, die gebraucht werden, um diese Lebensweise, hoher Rohstoffverbrauch, hoher Konsum, um die sozusagen aufrechtzuerhalten, auch immer wieder aus irgendeinem Externen, aus einem Außen, meistens aus dem globalen Süden, irgendwie aneignen zu können. Interessant ist, und darauf komme ich noch, ist, dass in Krisenzeiten, und hiermit meine ich all das, was wir kennen unter multiplen Krisenphänomenen, also unter ökologischen Krisen, aber auch in Bezug auf sozusagen Wirtschaftskrise, Finanzkrise, politische Krisen, Staatskrisen, in Krisenzeiten zeigt sich, dass diese gesellschaftlichen Ungleichheiten und Verhältnisse sich in der Regel perpetuieren, sie verändern sich auch teilweise, also sie transformieren sich auch in einem globalen Maßstab, aber in der Regel kommt es zu einer Verschärfung, Verstetigung, Vertiefung von Ungleichheiten, globalen Machtasymmetrien und Abhängigkeiten. Ja, das war in die falsche Richtung. Gut. Genau, das wollte ich nochmal deutlich machen. Das ist sozusagen aus der Perspektive einer politischen Ökologie geht es um was ganz anderes. Also es geht sozusagen um gesellschaftliche Verhältnisse, es geht um Ungleichheiten und es geht um sozusagen Wechselverhältnisse, Wechselwirkungen und die Frage von, was passiert eigentlich in der Krise? Was passiert eigentlich nicht nur sozusagen als Krisenfolgen, sondern was bedeutet eigentlich auch eine bestimmte Bearbeitung der Krisen aus einer Perspektive gesellschaftlicher Verhältnisse? Zum Anknüpfen an diese Überlegung schlage ich vor, dass wir, um insbesondere eine Antwort geben zu können auf das, was wir uns heute vorgenommen haben, nämlich auf transnationale Verflechtungen, wie diese Debatte, die aus der politischen Ökologie kommt, mit Blick auf Gesellschaft, dass wir die verknüpfen mit Ansätzen aus der sogenannten kritischen Raumtheorie. Das ist sozusagen ein Forschungsfeld, das sehr stark in der kritischen neomarxistischen Geografie, angelsächsischen Debatte, angelsächsischen Geografie entstanden ist und sehr stark geprägt worden ist von Menschen wie dem, den Sie hier sehen, David Harvey, Geograf aus den USA, aber auch von französischen Philosophen und Soziologen wie zum Beispiel Henri Lefebvre. Aus einer solchen Perspektive können wir eigentlich Krise und Krisenphänomene und ihre Erscheinungsformen aus meiner Sicht lässt sich eigentlich nicht ohne Raum denken. Was meine ich damit? Raum, erstmal sozusagen abstrakte Kategorie, wird in der Krise permanent produziert und auch reproduziert. Über ganz bestimmte Arten und Weisen der Krisenbearbeitung. Beispiel Überakkumulationskrise der letzten Jahre, Wirtschaftskrise in Europa, sozusagen Kapital findet eigentlich nicht mehr hinreichend Anlagemöglichkeiten in den alten Sphären. Und das, was passiert, ist sozusagen eine räumliche Verlagerung von Kapital in andere Sphären, in andere Bereiche, wo Verwertungsmöglichkeiten gegeben sind, besser gegeben sind. Das heißt sozusagen, damit ergeben sich neue sozialräumliche Beziehungen, aber auch gleichzeitig Möglichkeiten der Lösung oder zumindest der zeitlich befristeten Lösung von Krisen. Das heißt, Krise produziert Räume, räumliche Verhältnisse, Beziehungen neu und gleichzeitig werden bestimmte Krisen auch räumlich gelöst, indem problematische Prozesse ausgelagert werden, indem mit Bezug auf Kapital auch neue Anlagefelder in anderen räumlichen Kontexten gesucht wird. Raum ist für mich sozusagen kein Selbstzweck und auch sozusagen kein irgendwas Gegebenes, sondern es ist in Anlehnung an Harvey und Lefebvre immer sozial produziert und dabei gleichzeitig umkämpft. Antworten und die Suche nach Alternativen ist für mich sozusagen auch häufig eine räumliche Praxis und darauf komme ich noch zurück. Das heißt, Raum und räumliche Beziehungen, wenn wir von transnationalen Verflechtungen sprechen, ist immer das Ergebnis von sozialem Handeln. Also es ist das Ergebnis von durch Macht strukturierten Beziehungen zwischen Akteuren und Orten. Erst durch diese Beziehungen wird Raum erst wirksam, gibt es Raum erst, wird Raum erst hergestellt, kommen sozusagen die Zusammenhänge erst zum Tragen. Wenn wir jetzt eine solche raumtheoretische Perspektive anlegen auf diese transnationalen Zusammenhänge bei der Frage von Transformation, dann kriegen wir bestimmte Dinge in den Blick, die wir vielleicht ohne eine solche Perspektive nicht so leicht sehen können. In Bezug auf Krisenphänomene und auch in Bezug auf Transformation. Das erste habe ich schon gesagt. Also das, was stattfindet in Krisen, insbesondere in wirtschaftlichen, in Akkumulationskrisen, ist eine permanente De- und Reterritorialisierung, also sozusagen eine Verlagerung von Kapital von A nach B. Und damit auch von Arbeit, nicht nur von Kapital, sondern auch von Arbeit. Das heißt, wir haben es permanent, und das findet eigentlich permanent statt. Ne? Denken Sie zurück an sozusagen diese ganze Debatte um sozusagen Industrieproduktion, Verlagerung von Ruhrgebiet nach Rumänien und was weiß ich wohin. Das ist permanent, das sind alles De- und Reterritorialisierungsprozesse von Kapital und Arbeit als Antwort sozusagen auf Akkumulationskrisen als Antwort darauf, dass sozusagen sich in anderen Regionen der Welt Kapital besser verwerten lässt, als vielleicht da, wo es vorher angelegt war. Damit verbunden und daran anknüpfen und im Grunde ein ähnliches Phänomen, zeigen sich sozusagen neue Formen der Akkumulation. David Harvey hat das genannt Akkumulation durch Enteignung, dass wir sozusagen beobachten in den letzten 30, 40 Jahren auf einem globalen Maßstab, feststellen können, dass sozusagen Akkumulation nicht mehr durch Produktion stattfindet, sondern zunehmend durch Einhebung, also sozusagen Einbeziehung von Bereichen, Lebenssphären, aber auch von Land, also ganz konkret, Land ist hier im doppelten Sinne gemeint, wie Klaus Dürre das verwendet, im doppelten Sinne einfach als konkret materiell, neue Räume, neue Landflächen, Landgrabbing wäre hier das Stichwort, Rohstoffe, die bislang nicht ausgebeutet worden sind, aber auch lebensweltliche Sphären, wie zum Beispiel der Gesundheitssektor, der bislang sozusagen öffentlich organisiert war, der zunehmend sozusagen privatisiert wird und zu einer Sphäre wird, in dem sich Kapital reproduzieren kann. Was wir auch sehen können ist, oder beobachten können, oder zumindest im Blick kriegen, sind Entkopplungs- oder Verkopplungsprozesse, nämlich eine zunehmende räumliche Entkopplung von Rohstoffausbeutung auf der einen Seite und Industrieproduktion auf der anderen Seite. Komme ich gleich noch drauf. Transformation von Landschaften, wenn ich daran denke, wie in Lateinamerika im Moment sozusagen der Bergbau boomt, dann sehe ich sozusagen, wie über große Flächen hinweg ganze Landschaften so transformiert werden, dass sich neue Formen der Ausübung der Kontrolle über Territorium in Raum einschreiben. Neue Akteure kommen rein, transnationale Bergbauunternehmen, die vorher gar nicht sozusagen Teil der territorialen Kontrolle waren, weil sie einfach gar nicht vor Ort tätig waren. Das heißt, hier verändern sich auch Machtformen, die sich in Raum auch wiederum einschreiben. Und schließlich zeigt sich auch, dass sozusagen Widerstand gegen diese Transformationsprozesse, gegen diese Veränderungen und die Formulierung von Alternativen und Ansatzpunkten für Transformation, auch die zeigen sich räumlich. Die meisten sozialen Bewegungen, ich spreche hier meistens von Lateinamerika, weil da kenne ich mich am ehesten aus, also es ist ist nicht nur Ignoranz, ja, aber also sozusagen, ich traue mich nicht über andere Regionen zu sprechen. Deswegen, die meisten Bewegungen in Lateinamerika, die ich beobachte, die sozusagen so Anti-Bergbau-Bewegungen oder Landlosen-Bewegungen, die führen ihre Kämpfe nicht nur als soziale Kämpfe und um Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe, sondern die verstehen ihre Kämpfe und so sagen sie es auch als territoriale Kämpfe. die wollen sozusagen, die Idee ist dahinter sozusagen andere Formen des im Raum Seins, Territorium zu gestalten, mit anderen Prozessen, mit anderen Formen der politischen Mitgestaltung. Das heißt sozusagen, hier gibt es einen ganz starken Bezug zu Raum und der räumlichen Lebensumwelt, in denen die Akteure aktiv sind. Gut, das war sozusagen der eher theoretisch-konzeptionelle Reflexionsblock, nochmal zurück zum Krisenverständnis und jetzt gekoppelt an sozusagen noch auch, oder verbunden mit raumtheoretischen Überlegungen. Und jetzt würde ich gerne anhand dieses Instrumentariums, also wir schauen im Wesentlichen auf gesellschaftliche Verhältnisse, also auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und wir schauen auf transnationale Verflechtung aus einer raumkritischen, raumtheoretischen Perspektive. Was können wir dann sehen? Und jetzt kommen wir sozusagen in sozusagen konkrete Diagnose von transnationalen Zusammenhängen in Bezug auf Krise und daran anknüpfend Transformationsherausforderungen. Das Erste, was wir beobachten können, ist das, was ich auch genannt habe, nämlich eine zunehmend räumliche Entkopplung der Rohstoffausbeutung und der Industrieproduktion. Und das kann man schön sehen am Beispiel von Kupfer. Und so seit den 2000er Jahren, mit denen Sie kennen bestimmt diese schöne irgendwie Herzschlaggrafik mit dem sozusagen Hochgehen der Weltmarktpreise für Rohstoffe, können wir und der zunehmenden Verschiebung der Industrieproduktion in neue Industriezentren in Asien, China, Indien, aber auch Japan, ist hier relevant, sehen wir diese zunehmende Entkopplung. Und Kupfer ist ein schönes Beispiel. Kupfer wird wesentlich in Chile, Peru, bisschen Argentinien, Kongo, die Karte habe ich nicht gemacht, also hier auch nicht meine Ignoranz, dass Kongo hier nicht auftaucht, auch Kongo ist ein wichtiger Kupferlieferant weltweit, produziert. Die Weiterverarbeitung des Kupfers, also aus Chile, Peru, Argentinien, Kongo, findet fast ausschließlich in China und Deutschland statt. Das heißt sozusagen, die Schmelzen, in denen Kupfer geschmolzen wird und zu Kathoden verarbeitet wird und was weiß ich, Kupferdrähten und weiß der Kuckuck, die befinden sich alle insbesondere in Asien, aber auch eine die wichtigste Schmelze von Kupfer ist in Hamburg. Das heißt sozusagen, da haben wir sozusagen diese räumliche Entkopplung und gleichzeitig zeigt dieses Bild, und das ist ja das, was hier, das ist aus dem Atlas der Globalisierung, diese Abbildung, zeigt die, dass sich sozusagen geopolitische und geoökonomische Beziehungen total verschieben. Also man könnte hier fast sagen, Lateinamerika rückt irgendwie ordentlich näher an Asien heran, als das irgendwie in unserem Bild von Weltordnung bisher der Fall war. Ein zweiter Rohstoffsektor, in dem wir transnationale Zusammenhänge auf eine ähnliche Art und Weise beobachten können, ist der Bereich Steinkohle. Und das Bild ist von 2014 und zeigt die Handelsströme, Exporte und Importe von Steinkohle im Jahr 2013 und 2014. Auffällig daran ist, dass die weltweit größten Importeure von Steinkohle ist China, Indien, wenn ich da richtig bin. Nee, das ist glaube ich vor allem China und Europa. Das sind die wichtigsten Steinkohleimporteure und die wichtigsten Exporteure sind insbesondere für den pazifischen Markt, also für China und Indien. Es ist Indonesien, das sind die gelben Pfeile, Australien, das sind diese violetten Pfeile und für Europa insbesondere die Russische Föderation, Kolumbien und die USA. Das heißt sozusagen, wenn wir uns das anschauen, dann wird nochmal klar, wenn wir hier über Energiewende reden und wir haben ja einen Beschluss, in Deutschland steigen wir 2018 aus der Steinkohle aus, es wird ja eh kaum noch was gefördert an Steinkohle, dann hat das unmittelbare Konsequenzen für Rohstoffförderung an anderen Orten der Welt. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht aussteigen sollen aus der Steinkohle, im Gegenteil. Ich will damit nur sagen, in Bezug auf Transformationsherausforderungen stellt sich die Frage, wenn wir über Energiewende reden in Europa, dann müssen wir auch über Just Transition oder sozial-ökologische Transformation und Transition von Kohlebergbauregionen in Kolumbien zum Beispiel reden. Denn das ist sozusagen das, was daran gekoppelt ist. Das können wir nicht sozusagen, wir können nicht das eine machen und das andere lassen und sozusagen sagen, okay, hier, das interessiert uns einfach gar nicht. Ja, das heißt, Und es gibt ja Akteure, die genau das fordern. Das heißt, die Herausforderung ist, diese beiden sozusagen Forderungen, Ansatzpunkte miteinander zu verkoppeln. Letztes Beispiel, Bergbau allgemein. Die Karte oder diese Abbildung zeigt die globale Verteilung der Investitionen in Bergbau, im Metallbergbau. Ich habe jetzt hier nicht Kohle mit dabei. Im Jahr 2013. Sie müssen sich jetzt nicht diese ganzen irgendwie Prozentzahlen, die man wahrscheinlich sowieso nicht da hinten entziffern kann, anschauen. Was ich eigentlich sagen will mit dieser Abbildung ist, dass seit dem Jahr 2000 etwa, Ende der 90er Jahre, beobachten wir auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Rohstoffpreisboom einen weltweiten neuen Bergbauboom. Bergbau ist eigentlich der Sektor, der am stärksten, also ökonomische Sektor, der am stärksten von diesem Rohstoffboom profitiert hat. Unglaublich. Also wenn man sich diese Bergbauzeitschriften durchliest, dann ist es, also das ist die Bonanza total gewesen, glaube ich, zwischen 2000 und 2010. Also die Bergbauunternehmen, die haben sozusagen so ein historisches Hoch erlebt, womit sie, glaube ich, auch nicht wirklich gerechnet hatten. Entscheidend an der Stelle ist, dass der Großteil der Investitionen, und es ist eine ganze Menge an neuen Investitionen in Bergbau, insbesondere in Ausbeutung, in Erkundung geflossen, ist zwischen 2009 und 2013 über 30%, also ein Drittel aller Investitionen in Bergbau, nach Lateinamerika geflossen. 15% nach Subsahara-Afrika, ca. 10-12% nach Südostasien, jetzt nicht Australien, eine ganze Menge nach Nordamerika, um die 20%, und ein bisschen verteilt einiges nach Europa und nach Russland. Was ich damit sagen will, auch hier sehen wir sozusagen eine globale Ungleichverteilung. Wo weitet sich das eigentlich aus? Also wo kriegen wir eigentlich neue Formen der Rohstoffausbeutung? Findet das eigentlich statt? Und das sieht man ganz klar, das ist überproportional im globalen Süden. Nun kann man mit der Betrachtung von sozusagen von Warenströmen, wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe, ja, oder von sozusagen Exportstatistiken schon eine ganze Menge in den Blick kriegen in Bezug auf transnationale Zusammenhänge, aber eben auch nicht alles. Insbesondere eben nicht alles, wenn uns eigentlich die sozialen Verhältnisse dahinter interessieren, also welche Machtverhältnisse bestimmen eigentlich diese Dynamiken und wer profitiert eigentlich, wie sind die Gewinne verteilt, also wer macht was, wieso, mit welchem Interesse und wer profitiert eigentlich davon. Und da zeigt sich im Bereich Bergbau und auch in anderen Bereichen, Agrarindustrie ist ein Bereich, an dem man das auch schön sehen kann, ist, dass Rohstoffe nicht nur sozusagen von A nach B transferiert werden, sondern dass sie auch Teil von transnationalen Produktionsnetzwerken sind. Und die Analyse solcher grenzübergreifenden Produktionsnetzwerke hilft uns, Machtverhältnisse aufzudecken, die die Rohstoffpolitik global gestalten. Insbesondere, wenn wir uns die Akteure anschauen, die in diesen Produktionsnetzwerken aktiv sind. Und es sind wenige. Und es sind insbesondere multinationale Konzerne, die eine zentrale Position innerhalb des Machtgefüges dieser Netzwerke einnehmen. Die Mehrheit dieser transnationalen Konzerne, die da aktiv sind, finden Sie, haben ihren Hauptsitz im globalen Norden. BHP Billiton ist ein britisch-australisches Unternehmen, Rio Tinto ist ein britisch-australisches Unternehmen, Xstrata Glencore sitzt in der Schweiz. Anglo-American ist ein südafrikanisch-britisches Unternehmen. Aber, und das ist sozusagen das, was ich vorhin angedeutet habe, mit, hier finden Reproduktionen von Machtverhältnissen im globalen Maßstab statt, im Kontext von Krise und Transformation, aber auch Veränderungen. Und eine Veränderung, die wir durchaus sozusagen zur Kenntnis nehmen müssen, um die Welt, um sozusagen die geopolitische und geoökonomische Ordnung richtig zu erfassen und nicht in so einem kruden Nord-Süd-asymmetrischen Weltbild zu verhaften, ist, dass sich auch neue Süd-Süd-Nord-Beziehungen herausbilden. Und ein gutes Beispiel ist, sind die Aktivitäten des ehemaligen brasilianischen Rohstoffkonzerns Vale. Vale ist mittlerweile der drittgrößte Rohstoffkonzern weltweit und besitzt einen Marktanteil von 35% der gesamten Eisenerzförderung der Welt. Walling ist ehemaliger brasilianischer Staatsmann, sein im Wesentlichen in Brasilien aktiv, insbesondere mit Eisenerzminen in der Region Minas Gerais. Aber eben nicht nur da. Walle betreibt Minen für Nickel, Kohle, Kupfer und Manganförderung auch in Indonesien, Mosambik, Sambia. Bergbaukonzerne, Rohstoffkonzerne wie Walle machen aber nicht nur die Förderung. Also sie machen sozusagen, sie sind nicht nur in einem Segment der Lieferkette oder des Netzwerkes aktiv, sondern die kontrollieren eigentlich das komplette, die komplette Lieferkette und das komplette Netzwerk. Walle hat eine eigene Eisenbahn, betreibt Häfen, hat einen Anteil an einem Stahlwerk zusammen mit ThyssenKrupp in Rio de Janeiro. Walle ist sozusagen überall präsent, wo sozusagen innerhalb der Lieferkette Gewinne abfallen können. Das heißt, wir haben sozusagen hier mit Akteuren zu tun, die, wenn wir über Transformation reden, nicht aus dem Blick nehmen dürfen, weil die haben sozusagen ihre Interessen und die haben sozusagen machtvolle Interessen und sind an allen Stellen innerhalb der Lieferkette vertreten. So. Transnationale Zusammenhänge können wir aber nicht nur aus einer Perspektive von sozusagen in dem Sinne irgendwie auch global betrachten, sondern transnationale Zusammenhänge ergeben sich auch und werden auch spürbar und sichtbar aus ganz spezifischen regionalen Perspektiven. Und Tobias hat es ja gesagt, bislang ging es in der Vorlesungsreihe im Wesentlichen um Debatten innerhalb mehrheitlich von Europa, vermute ich mal, und Perspektiven auf Transformation aus sozusagen europäischen aktuellen sozialen Wirklichkeiten. Wenn wir uns mit transnationalen Zusammenhängen und das, was ich bisher gemacht habe, ist auch so ein bisschen stärker aus Europa gucken. Ne? Europa importiert hier und der meiste Kupfer geht nach Asien. Wenn wir uns sozusagen nochmal, wenn wir uns mal versuchen, in sozusagen nochmal zu reisen auf dem Globus nach Lateinamerika und uns transnationale Zusammenhänge aus der lateinamerikanischen Perspektive anschauen, dann werden zwei, drei Sachen nochmal sichtbar, die, glaube ich, wichtig sind bei der Frage der Herausforderung. Erstens, in Lateinamerika hat sich in den 2000er Jahren ein neues Entwicklungsmodell etabliert, oder das ist gar nicht so neu, das knüpft an historische Erfahrungen und das wird innerhalb der lateinamerikanischen Debatte, aber auch hier häufig beschrieben als Extraktivismus oder Neo-Extraktivismus. Damit beschrieben wird ein nationales Entwicklungsmodell, das sozusagen drei oder vier zentrale Kennzeichen hat. Erstens basiert im Wesentlichen auf der Extraktion und Produktion von Rohstoffen in unterschiedlichen Bereichen. Bergbau, Agrar, Forstindustrie. Es ist exportorientiert und wachstumsorientiert. Und basiert im Wesentlichen auf Rent-Seeking-Aktivitäten. Das heißt, wir haben sozusagen die Notwendigkeit, also sozusagen entscheidend ist hier, dass wir Akteure haben, die Rohstoffausbeutung vorantreiben mit dem Ziel einer stärkeren Aneignung der Rohstoffrente, sowohl privat als auch öffentlich. Das Ganze findet in einigen Ländern der Region, Venezuela wäre eins, Bolivien, Ecuador, bis vor kurzem Argentinien, bis vor kurzem Brasilien, ein Stück weit auch Uruguay, statt unter neuen sozusagen politischen Vorzeichen. Sie wissen das alle, in 2000er Jahren, Linkswende in Lateinamerika, wir haben sozusagen mit neuen, eher post-neoliberalen politischen Regierungen zu tun, die sozusagen in Bezug auf die Rohstofffrage und vor dem Hintergrund des globalen Rohstoffbooms, also der hohen Preise, die Möglichkeit gesehen haben, mit einer verstärkten staatlichen Kontrolle im extraktiven Sektor die Einnahmen des Staates aus dieser Rohstoffförderung, die ohnehin stattgefunden hat, die sich aber massiv nochmal weiterentwickelt hat und ausgedehnt hat, zu erhöhen. Mit dem Ziel, nicht nur sozusagen irgendwie Eliteninteressen zu bedienen, sondern eben ganz stark soziale Programme zu finanzieren und damit auch die virulente und bis heute wirklich krasse soziale Frage in der Region zu bearbeiten. Das heißt, hier wird sozusagen nochmal klar, dass das, was wir vorher gesehen haben, dass es sozusagen eine globale Nachfrage nach Rohstoffen gibt, dass es Industriezentren gibt, die Rohstoffe importieren aus Lateinamerika, dass das in Lateinamerika sich auch manifestiert in politisch-institutionellen Wandelprozessen, in bestimmten neuen Formen von Entwicklungsdenken. Entwicklung, soziale Entwicklung basierend auf Rohstoffausbeutung. Das hat unterschiedliche und ich würde sagen krisenhafte Effekte. In Bezug auf Ökonomie beobachten wir eine Reprimarisierung der Exportstruktur. Das heißt, die Exporte in Lateinamerika in den 2000er Jahren, der Anteil der Exporte aus Primärgütern hat den Anteil der Exporte der Region aus manufakturierten Gütern, also Industrieproduktion, überstiegen. Das heißt, wir sind wieder da, wo wir vielleicht 1800 noch was schon mal waren in Lateinamerika. Ja, das wiederholt sich. Damit perpetuiert sich auch das, was ich vorher gemeint habe, eine ganz bestimmte globale Arbeitsteilung. Lateinamerika ist erneut sozusagen wieder da, wo an dem historischen Ort geblieben, nämlich der Rohstofflieferant für den globalen Norden zu sein. Damit einhergehen sozusagen eine wenig diversifizierte ökonomische Basis, Deindustrialisierungsprozesse und das ist zentral in Bezug auf ökologische Krise und Konflikte, die Ausweitung der Rohstoffförderung in neue Gebiete, insbesondere in solche, die bislang fürs Kapital eigentlich überhaupt nicht interessant waren, weil die Preise einfach nicht gut genug waren, als dass man jetzt irgendwie versucht, Goldvorkommen zu fördern, die hohe Kapitalinvestitionen erforderlich machen. Das geht jetzt aber. Der Goldpreis ist nach wie vor relativ hoch. Das heißt, das ist noch rentabel. Das heißt, die ganze sozusagen neue Form der Naturaneignung findet statt in Bereiche, die bislang eigentlich auch anders kontrolliert waren und genutzt waren. Bringt das jetzt was? Jetzt in Bezug auf soziale Entwicklung? Fragezeichen. Das ist ambivalent, ein ambivalentes Thema, und da wird auch sehr drüber gestritten. Und zwar in Bezug auf die Frage von, lässt sich Armut bearbeiten mit einer Ausweitung der Rohstoffförderung? Und wenn Sie sich die Statistiken hier anschauen, zunächst vielleicht die oben rechts von Ihnen aus, meine Rechts-Links-Schwäche, kommen wir zum Tragen. Also, wenn Sie sich das anschauen, jetzt habe ich ja hier so ein Ding, wie geht das nochmal? Ah ja, wenn Sie sich das anschauen, also zwischen 2010 und 2014, das ist jetzt Lateinamerika als gesamte Region, haben wir zum ersten Mal eine Reduzierung der Armutsquote unter 30%. Das hat es in den ganzen Jahrzehnten zuvor nicht gegeben. Und es ist auch das Ergebnis einer sehr gezielten Sozialförderpolitik, die finanziert worden ist in vielen Ländern durch die Mehreinnahmen des Staates, durch die Rohstoffförderung. Das ist das Ergebnis. Ja, das ist nicht in allen Ländern so passiert, aber in einigen zentralen. Und insbesondere, und das zeigt sich hier an dieser unteren Abbildung, die Abbildungen sind von 2015, in der unteren Abbildung dieser blaue Balken, das zeigt die Reduzierung der sozialen Ungleichheiten in Bezug auf Einkommensungleichheit in Bolivien zwischen 2002 und 2010. Das ist eine massive Absenkung sozialer Ungleichheiten in Bezug auf Einkommensungleichheit. Das hat es vorher in den Jahren, ganzen Jahren zuvor nicht gegeben. Noch gravierender oder noch deutlicher zeigt sich das in Venezuela zwischen 2002 und 2010. Venezuela ist ein Sonderfall, da möchte ich auch überhaupt nicht drüber reden, da habe ich auch zu wenig Ahnung von. Aber auf jeden Fall ist das alles ganz schön krisenhaft, was da gerade passiert, und man sieht das auch, man kann auch das relativ schnell wieder in sozialen Statistiken beobachten, nämlich seit 2010 mit einem erneuten Anstieg der sozialen Ungleichheiten im Land, immerhin gemessen an der Verteilung der Einkommen. Das heißt, das Modell scheint irgendwie zu funktionieren, zumindest in sozioökonomischen Statistiken, zumindest über einen bestimmten Zeitraum. Und das ist auch das, warum es sozusagen so umstritten ist in der Region. Denn, und dann komme ich jetzt zu dem sozusagen letzten Punkt der Effekte, denn nicht alle profitieren von sozusagen einer Verbesserung der Lebensbedingungen durch die Verteilung der Mehreinnahmen aus den Rohstoffrenten, sondern gleichzeitig beobachten wir eben eine ganze Reihe von Verdrängungen. Wir beobachten auch verheerende ökologische Zerstörung infolge dieses Rohstoffbooms oder infolge dieser Ausweitung extraktivistischer Strategien. Das Beispiel hier, was ich mitgebracht habe, ist dieses Foto. Das ist der Rio Doce in Minas Gerais, in dieser Bergbauregion Brasiliens. 2015 im November ist ein Staudamm einer Erzmine, vielleicht haben Sie davon gehört, in Mariana gebrochen. Und ich weiß nicht, diese Zahlen sind immer unterschiedlich. 50 Millionen Tonnen eines giftigen Schlammes aus dem Rückhaltebecken sind einfach ungefiltert in den Rio Doce geflossen. Der Rio Doce fließt dann über 600 Kilometer in den Atlantik. Zum Thema Ungleichheit von Betroffenheit, ja, und Ungleichheit von Verantwortung, das lässt sich hier ganz schön zeigen. Diese Schlammlawine hat ganze Dörfer irgendwie unter sich begraben und ist sozusagen jetzt, wird über den Fluss, an dem gesamten Flusslauf entlang transportiert. Das ist hochgiftig. Und wer ist irgendwie im Wesentlichen betroffen, sind die Anrainer, Bevölkerungsgruppen, die vom Fluss leben, die am Fluss leben und deren Lebensgrundlage damit komplett zerstört ist. Von Kompensation, alle heben unschuldig die Hände, das Unternehmen hebt unschuldig die Hände, der Staat hat irgendwie auch nicht so richtig was gewusst und irgendwie weiß jetzt keiner ganz genau, wer ist verantwortlich und wer zahlt für den Schaden. Verdrängungen finden statt. Es muss nicht immer so katastrophalen ökologischen Zerstörungen kommen. Es gibt auch so schleichende ökologische Belastungen und Veränderungen, Transformationen. Das ist ein Foto von der größten Kohlemine Lateinamerikas, der Tejon in Kolumbien im Norden des Landes. Und was wir hier beobachten, sind sozusagen sukzessive Verdrängungen von Bevölkerungsgruppen, insbesondere indigenen Bevölkerungsgruppen und afrokolumbianischen Gemeinschaften, die in der Region leben seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und die, ich würde es mal so sagen, hier gab es mal eine Zeit lang so einen Begriff von, so einen politischen Begriff der Überflüssigen. Ja? Und ich würde sagen, das ist da genau der Fall. Die finden da keine Arbeit, die profitieren wenig von diesem Bergbau und es geht nur darum, sozusagen sie als störende Faktoren irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Und gleichzeitig, und das finde ich nicht krisenhaft, sondern hier sehe ich eher Ansatzpunkte für Transformation, ist es unglaublich zu beobachten, was es an neuen Protestbewegungen in der Region gibt, insbesondere in Bezug auf Bergbau. Das ist ein Foto, das habe ich Ende Oktober in Kolumbien aufgenommen. Das ist ein regionaler Protestbewegung gegen die Installation eines sehr großen industriellen Goldbergbauprojektes von einem Unternehmen aus Südafrika, AngloGold Ashanti, und die Bevölkerungsgruppen, die sozusagen in der Region leben, mobilisieren seit knapp 10 Jahren gegen dieses Projekt und sind auch mitnichten dazu bereit aufzugeben. Und im Rahmen dieses Prozesses, dieses Widerstandes entstehen sozusagen neue Beziehungen zwischen den Akteuren, entstehen neue Vorstellungen von Territorialität, von wie wollen wir eigentlich leben und wie sieht gutes Leben für uns eigentlich aus. Weil das ist das, worauf sie Antworten geben wollen, vor dem Hintergrund, dass sowohl Staat als auch Unternehmen ganz stark immer wieder mit den gleichen Argumenten kommen. Das schafft Arbeit, das schafft Entwicklung, das schafft sozusagen Perspektive für die Zukunft. Und das in einer Region, die hochgradig prosperierende landwirtschaftliche Produktion hat, wo eigentlich irgendwie der Begriff Armut komplett fehl am Platz ist. So, ich habe schon angekündigt zu Tobias, ich habe die Möglichkeit, jetzt noch eine Folie zu zeigen und auf die Herausforderung einzugehen und an der Stelle erstmal einen Cut zu machen und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Ich könnte auch noch 5 Minuten länger reden, aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ich habe schon genug gesprochen, ich komme ein bisschen zu sozusagen zusammenfassend Herausforderungen und ich glaube, in der Diskussion kommen wir noch ganz viel auf Fazit und was lernen wir jetzt eigentlich daraus. Was schließen wir, was für Herausforderungen können wir sozusagen aus dem, was ich bis jetzt vorgestellt habe, ableiten? Vor welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich? Erstens ist aus meiner Sicht deutlich geworden, Sie dürfen gerne widersprechen, dass Transformation und sozial und ökologische gerechter Umbau, die Suche nach solchen Pfaden eigentlich sozusagen a priori, sozusagen per se eine transnationale Suche sein muss. Dass wir können sozusagen eine sozial-ökologische Wende oder eine sozial-ökologische Transformation regional abgeschlossen im nationalen Kontext, Container, das funktioniert nicht. Das macht keinen Sinn, nicht vor dem Hintergrund der deutlich gewordenen transnationalen Zusammenhänge der Krisen selbst. Das heißt, ein sozial-ökologisch gerechter Umbau bedarf immer Bedarf der Veränderung sozialer Verhältnisse, unter denen Natur angeeignet wird und nicht nur in sozusagen einem abgeschlossen begrenzten Raum, sondern eben im globalen Maßstab. Warum ist das so? Warum argumentiere ich so? Das ist hoffentlich deutlich geworden. Wir haben es sozusagen mit zwei Seiten der gleichen Medaille zu tun. Wir haben sozusagen das, was Wissen und Brand nennen, imperiale Lebensweise, das, was andere nennen, eine rohstoffintensive Produktionsweise im globalen Norden und in anderen Teilen, auch in Teilen des globalen Südens, ist im Grunde nur die andere Seite von Rohstoffausbeutung, Rohstoffabhängigkeit in Bezug auf Entwicklungsmodelle, von ökologischen Zerstörungen und von der Verfestigung gesellschaftlicher Ungleichheiten. Sowohl eine konsumintensive Lebensweise als auch eine rohstoffintensive Produktionsweise, aber auch die Rohstoffabhängigkeit in Bezug auf Entwicklungsvorstellungen sind strukturelle Hindernisse der Transformation. Die lassen sich nicht einfach aus dem Weg räumen. Das heißt, sozusagen gerade in Lateinamerika beobachten wir im Moment vor dem Hintergrund des Rückgangs der Weltmarktpreise für Rohstoffe, könnte man ja denken, das ist jetzt der Moment, hier können wir jetzt einsteigen. Ja? Sozusagen, damit lässt sich nicht mehr so viel Geld verdienen, auch die Staaten nehmen nicht mehr so viel Renten ein. Das heißt, jetzt können wir über Alternativen nachdenken, weil in der Krise macht es jetzt am meisten Sinn, über Alternativen nachzudenken. Das, was passiert, ist genau das Gegenteil. Da, wo staatliche Politik massiv abhängig ist von Renteneinnahmen aus dem Rohstoffsektor, ist das, was passiert, ist sozusagen eine Vertiefung des Ganzen. Das heißt sozusagen da, wo mit weniger Rohstoffförderung viel verdient worden ist und sich das Ganze jetzt umkehrt, was wir beobachten, ist eine Ausweitung der Rohstoffförderung. Das heißt, um den gleichen Einnahmeeffekt zu haben, wird mehr ausgebeutet. Das heißt, hier haben wir sozusagen strukturelle Hindernisse, die lassen sich nicht aus dem Weg räumen. Und die zu überwinden, ist aber eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Das heißt, das ist die große Frage. Und ich hoffe, wir finden in der Diskussion vielleicht noch zwei, drei Antworten darauf. Und vielleicht abschließend bis hierher erstmal, und das wollte ich nochmal deutlich machen, die Debatten, die wir hier führen, die Sie alle kennen unter dem Begriff wie Postwachstum oder die Growth oder was haben wir noch alles für Debatten? Naja, also die im Wesentlichen, die sind sozusagen im Wesentlichen Debatten in Europa und im globalen Norden, beziehen sich ganz stark auf Konsum. Die sind aber sozusagen nur die gleiche Seite, sozusagen die zweite Seite der gleichen Medaille von Debatten, die in Lateinamerika geführt werden, ausgehend von den je kontextspezifischen Erfahrungen von Krise. Hier ist die Krise ganz stark gekoppelt an die Vertiefung der Rohstoffausbeutung. Das heißt, die Forderungen hier sind nicht Postwachstum, sondern das, was die sozialen Bewegungen da zusammenbringt, sind Debatten um sogenannten Postextraktivismus, um eine andere Form der gesellschaftlichen Gestaltung der Naturverhältnisse, ausgehend von den gesamten Debatten vom Buen Vivir, also indigenen Vorstellungen von Natur-Gesellschaft-Verhältnissen. Das heißt sozusagen, diese Debatten sind im Moment aus meiner Sicht getrennt, wenn die geführt. Die einen gucken stärker auf, wie können wir hier unsere Konsummuster verändern, und die anderen gucken stärker, wie können wir sozusagen soziale Reproduktionsbedingungen komplett anders gestalten und sozusagen aussteigen aus der Rohstoffförderung. Aber im Grunde sind es zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kriegen wir diese beiden Seiten der Medaille irgendwie näher zueinander? Vielen Dank.